nüchternen und sachlichen Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, heute mit der 172. Folge. Ich bin Lukas und ihr habt ihn schon lachen hören. Der Tim ist dabei. Hallo.
Ja, freudige Grüße vom bald Bundesligisten Fortuna Düsseldorf.
Scheiße. Tim, ey! Du fliegst hier echt
dann meinst
raus.
Du, das fliegt mir noch um die Ohren? Nein,
nee, ich muss. Du fliegst hier gleich aus der Leitung.
Ja, also dann schöne Grüße aus Berlin, wo es ja tatsächlich einen Bundesligisten gibt.
Ei, ei, ei. Ja, ich glaube, ob das jetzt wirklich so bombensicher ist mit dem Bundesliga-Aufstieg nach dem Ergebnis gestern, das werden wir jetzt im Laufe der Folge noch klären müssen. Und dabei helfen wird uns auch der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Man muss ja sagen, dass während Tim sich hier in Fantasien ergibt, die Vorbereitung dieser Folge sah eben wie folgt aus. Wir haben nicht etwa über das Spiel vom gestrigen Abend gesprochen und uns gefeiert, sondern den Tag der Amateure vorgelesen. Also sämtliche Verbandspokalteilnehmer des morgigen Tages der Amateure uns nochmal zu Gemüte geführt. Das zeigt nur, dass einige hier geerdet sind und immer noch wissen, wo die Fortuna herkommen, während andere schon irgendwelche Trips nach Lissabon und Madrid planen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja. Ich hab nur gesagt, dass ich mit deutlich mehr Niederlagen in der nächsten Saison rechne, ob der Liga-Zugehörigkeit mittlerweile, ja.
Ja, und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, wie das sonst immer gewesen ist, wenn man in die Bundesliga aufgestiegen ist, dann wird man ja gerade auch immer diese Jahre der Amateurklassigkeit, die werden dann ja immer noch weiter folkloristisch überhöht. Und von daher sind wir da, glaube ich, eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Ja, auf jeden Fall. 3-0 gewonnen, Relegationshinspiel.
Wie ging es euch erstmal heute den Tag über? Wie seid ihr überhaupt, wie seid ihr heute aufgestanden? Wie bist du heute Morgen aufgestanden, Tim? Du musstest auch noch.
Ja, am Arbeitsplatz erwartete mich Kollegen, die tatsächlich ja wissen, wo mein Herz fußballerisch schlägt, schon mit einem freudig gestimmten nie mehr zweite Liga. Das war sehr, sehr schön, weil man ja mittlerweile weiß, womit ich so auch in der Freizeit nochmal meine Zeit verbringe. Aber klar, der Drops ist noch nicht gelutscht, aber das war trotzdem sehr schön. Ja.
Also dieser ganze Anfang hier.
Ja.
Ja. Ich meine Stimmung war eigentlich gut. Ja, jetzt denke ich mir, ach du meine Güte. Das Feld des Relegationsbären.
Ja.
Du hast natürlich aber recht. Aber man muss halt schon sagen, also ich habe, glaube ich, selten so viel über ein Spiel vom Vortag noch so nachgedacht oder wo man so innere so Bilder vor dem inneren Auge nochmal rekapitulieren lässt, während man auf den Arbeitsbildschirm starrt. Das war schon da, muss man sagen. Ja, das Spiel von gestern hat Eindruck hinterlassen. Das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ja, du und ich haben jetzt zusammen geguckt und ich habe beim letzten Bier, als ich aufmachte, gesagt, das werde ich morgen früh bereuen. Ja, und so war es dann auch. Aber
ich glaube, es gibt Tage, wo sich das dann auch ein bisschen leichter verschmerzen lässt, wenn dann morgens früh der Wecker geht. Und da ist heute auf jeden Fall einer dieser Tage gewesen. Wie war es denn gestern den Tag über in dieser Erwartung des Spiels für euch? Also ich glaube, wir haben ja im Vergleich zu vielen, die uns hier zuhören und die in Düsseldorf oder im Umland wohnen, den in An- und Abführung Vorteil, dass dann halt irgendwie so diese Stimmung der Stadt an so einem Tag an uns Exilanten dann halt eben nicht so nah herantritt und dass man das einigermaßen gut ausblenden kann, wenn man halt irgendwie nicht so viel aufs Handy guckt. Habt ihr das gestern hinbekommen? Konntet ihr das bis zu der Zeit kurz vor dem Abpfiff irgendwie einigermaßen aushalten und euren Puls anhalten?
Ja. Ja. Also bei mir hat eine recht arbeitsreiche Woche dafür gesorgt, dass bis 3 Stunden vor Anpfiff der Puls relativ ruhig war. Dann bin ich schon mal nach Neukölln gefahren, wo ich dann in der Kneipe mit den Fortuna-Fanclub, der Havel-Pralinen und anderen Fortuna- und Fußballfans das Spiel gesehen habe. Und ich musste eigentlich noch, wollte irgendwo noch gemütlich was essen gehen und dann war da schon so ein Pulk vor der Kneipe. Und da ging dann der Puls hoch. Auch weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt noch in Ruhe irgendwo was essen gehe, wer weiß, ob ich dann da noch einen Platz drin bekomme. Es war schon recht voll. Ja. Und dann hatte ich auch nichts mehr anderes im Kopf als dieses Spiel und habe unterschiedliche Szenarien, wie der Abend so weitergehen könnte, schon mal gewälzt.
Ja, mir ging es ähnlich. Hätte auch noch beruflich einiges zu tun, noch abends, noch eine Abendveranstaltung und bin dann mit dem Rad quer durch über den Rhein gefahren, quasi, war dann ja auf der rechtsrheinischen Seite, wo man das Spiel dann gesehen hat. Und ab dann ging es auch, also ab dem Moment, wo der Fernseher dann lief, dachte man sich, ach du Scheiße. Aber,
also ich fand es eigentlich auch ziemlich amüsant, weil ne, wir haben ja zusammengeschaut, auch mit Moritz, der jetzt heute leider nicht dabei sein kann, aber dann hoffentlich bei der Folge nach dem Rückspiel dabei ist. Und eigentlich waren wir, glaube ich, echt relativ entspannt so, ne? Also ich glaube, wir kamen da schon irgendwie auch alle so ein bisschen in dieses Spiel rein, naja, ne, so richtig viel rechnet man sich dann ja irgendwie doch nicht aus. Und das ist ja jetzt auch nicht unsere erste Relegation. Man weiß ja, wie es läuft. Und aber dann ab dem Moment, wo es dann halt irgendwie losging, waren wir dann, glaube ich, dann aber auf einmal komplett on fire. Und ich habe echt nicht erwartet, dass wir halt einfach dann am Ende vor allen Dingen große Teile des Spiels und eigentlich fast die gesamte zweite Halbzeit einfach im Stehen geguckt haben. Also das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ich dachte da irgendwie schon, dass wir da etwas abgebrühter sind, aber das war dann auch dem Spielverlauf geschuldet dann irgendwie letztendlich halt einfach gar nicht der Fall. Also wirklich auch sehr, sehr nett, das irgendwie mal wieder so erlebt zu haben. Mhm.
Aber was man ja schon sagen kann, der Pessimismus so vor dem Anpfiff, den ich ja gar nicht hatte, ich war ja auch am Montag schon vorsichtig optimistisch, dass das klappen kann, den habt ihr mir dann natürlich dann aus Köln immer mal rübergeschoben. Mhm. Und da möchte ich jetzt nochmal auf deine wunderbare Nachricht zurückkommen, die dir jetzt um die Ohren fliegt, dass du deutlich pessimistischer bist, denn ja, Klaus und De Weijs einfach sind nicht gut genug in Form gerade. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Ja, da müssen wir ja drüber reden, auf jeden Fall. Auch sonst, also ich habe ja, glaube ich, auch noch was dazu geschrieben, weil das kam natürlich dann in dem Augenblick, wo die Ausstellung rauskam und da ist mir irgendwie erstmal in dem Augenblick so richtig bewusst geworden, dass ja, das vielleicht irgendwie die Spieler sind, die beiden, die wirklich irgendwie gerade in dieser ersten Elf halt irgendwie nicht die Bestform irgendwie haben. Und ich habe mir schon auch Gedanken gemacht darüber, wie sich das letztendlich halt im zentralen Mittelfeld halt staffeln soll. Also ich habe den Ansatz natürlich total verstanden. Ich glaube, wir haben den alle verstanden. Ich glaube, Jan, du hattest diesen Ansatz mit Sobotka, Engelhardt, Tanaka im zentralen Mittelfeld zu spielen, den sogar am Montag in der Folge halt irgendwie ins Spiel gebracht. Und da haben wir dann ein bisschen drüber geredet. Und das dann irgendwie letztendlich irgendwie, glaube ich, eher verworfen. Und genau diesen Gedanken hatte ich halt gestern irgendwie auch, dass ich mir gedacht habe, boah, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie sich das darstellen soll, weil ja eigentlich dann, wenn man selber den Ball hat, und ich bin schon davon ausgegangen, dass Bochum, die ja auch eine Mannschaft sind, die jetzt nicht über Ballbesitz kommt, versuchen wird, Fortuna relativ viel den Ball zu überlassen. Also dass quasi beide Mannschaften versuchen werden, sich gegenseitig den Ball zu überlassen. Ja, dass Fortuna eben doch mal ab und zu den Ball haben wird. Und ich konnte mir einfach nicht so richtig vorstellen, dass Tanaka, der dann ja bei eigenem Ballbesitz der tiefe Sechser sein muss, der eigentlich dann von den Anlagen auch derjenige ist, der, wenn man dann das erste Spieldrittel überbrückt hat, dann eigentlich auch derjenige sein muss, der am weitesten mit nach vorne geht. Dass vielleicht dann, wenn das eben nicht so ist, mit Sobotka und Engelhardt vorne vielleicht so ein bisschen die Kreativität flöten geht und oder dass Fortuna das dann einfach abgehen wird. Und ich habe einfach nicht so richtig gesehen, wie sich dieses Dreier-Mittelfeld halt mit dem Ball halt irgendwie letztendlich schlagen würde.
Ja, aber quasi so ein bisschen jetzt der Hinweis, aber eigentlich ist ja, so wie Tim eingestiegen, das ist ein bisschen irreführend, denn unsere letzte Sendung war ziemlich optimistisch. Und dann kann man natürlich darüber reden, ob was man jetzt anhand der Aufstellung gesagt hat, aber dass die Fortuna da was reißen würde, das haben wir ja alle geglaubt auch, ne?
Das stimmt, ja. Wir waren wirklich überraschend. Also wir waren ja wirklich
Für unsere Verhältnisse.
Wie optimistisch wir waren letzten Montag, absolut.
Aber echt, ey. Also für unsere Verhältnisse haben wir quasi schon sämtliche Zugtickets für Auswärtsfahrten in der ersten Liga gebucht gehabt letzten Montag. Aber nur für unsere Verhältnisse. Und ja, also ich hatte das ja selber ins Spiel gebracht, diese Aufstellung, deshalb hat es mich nicht so überrascht und deshalb war ich da auch nicht so pessimistisch wie du, Lou, sondern was ich dann ja auch vorher gesagt hatte, was ich erwartet habe, war halt kompakt stehen und halt alles Offensive über Christos Zollis aufziehen oder vielleicht lange Bälle auf Vermey, der dann auf Zollis ablegt und so ungefähr ist es ja auch gekommen, kann man sagen, ne?
Also, ja, ich glaube, der große Schlüssel in den ersten Minuten ist ja so ein bisschen, so die ersten 2-3 Minuten ist ja eigentlich Fortuna fast spielbestimmt. Da sieht man eigentlich auch, dass das Bochum halt gar nicht attackiert, dass sie wirklich versuchen, auch Fortuna den Ball zu überlassen. Da gibt es dann so ein paar Situationen, wo halt Kastenmeier irgendwie schon 25 Meter vor seinem Tor steht und halt gar nicht attackiert wird und Bochum eigentlich nur zustellt. Also vielleicht ähnlich wie, wie Fortuna das mit St. Pauli im DFB-Pokal-Viertelfinale gemacht hat. Aber danach übernimmt dann aber trotzdem eben Bochum, nachdem Fortuna da auch schon das ein oder andere Mal ganz gut ins letzte Drittel kommt sogar. So ein bisschen das Zepter ist dann halt spielbestimmt und glaube ich dann in unserer Wahrnehmung eben auch stark überlegen, kommt dann dazu Standards. Aber eigentlich ist genau das, das Spiel, was die Fortuna ja haben wollte und kann dann letztendlich auch relativ bald ja sogar Kapital daraus schlagen.
Diese Standards sahen halt auch immer gefährlich aus. Nicht unbedingt, weil die Standards so kamen, dass sie gefährlich sein würden, wobei das auch der Fall war, sondern wenn man so vorher diese Bilder gesehen hat, wie die Fortuna und die Bochumer sich so aufgestellt haben, dann im Fortuna 16, da dachte man sich, okay, einfach jeder einzelne Bochumer ist ein Kopf größer als der nebenstehende Düsseldorfer. Außer einer, ja, Vincent Vermey. Und das war wichtig, weil Vincent Vermey hat ungefähr jeden Ball rausgeköpft, den der VfL Bochum da reingeschlagen hat.
Ja, eigentlich auch sehr merkwürdig, dass die Ecken da gelandet sind, ne? Kann man eigentlich
nicht nachvollziehen. Der war einfach immer überall. Und ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt. Diese Statistik beim Kicker ist ein bisschen strange. Die heißt Luftzweikämpfe, ja, also die Werte sind viel geringer, als ich das dachte, aber ich möchte euch nur mal raten lassen, ich gebe euch eine Zahl vor und möchte dann euch dann raten lassen, wie viele Luftzweikämpfe dann halt die beiden anderen, die ich folgendermaßen abfrage, ja. Also Tim Oberdorf hat
ich bin mir ziemlich sicher, dass halt Luftzweikämpfe auch ganz ein bisschen komisch gemessen werden. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass viele von diesen Bällen, die Vermey da rausgeköpft hat, dass das halt so eine Art Clearances sind, die gar nicht als Zweikampf gelten, weil er halt gar nicht so einen klaren Kopfballgegenspieler in dem Moment halt hat.
Genau, und diese Clearances habe ich jetzt hier gerade nicht, aber ich glaube, dass diese Zahlen trotzdem was zeigen, ja, die ich jetzt hier abfrage. Also Tim Oberdorf, und das ist nämlich so der erste Hinweis, dass diese Luftzweikämpfe so wie Lou das sagt, ein bisschen eigenwillig sind, hat 2 Luftzweikämpfe geführt. Ja. Was hat denn jetzt davon ausgehend, das ist eine relativ niedrige Zahl, hat denn Jordan De Vries, was würdet ihr denn sagen? So
gefühlt? Ja, deutlich mehr. Der hat doch eigentlich ziemlich viel rausgeköpft, also wo wir dann beim zweiten Spieler wären, der momentan nicht in Form ist. Ja. Deutlich 5. mehr, 8 oder so.
Ja, okay. Er hat 5. Ja. Mhm. Und jetzt kommt Vincent Vermey.
Aber das sind auch offensiv Kopf.
Es sind alle, genau, es sind dann offensiv, sind halt auch bei, es ist logisch, dass es
dann mehr ist, sind.
Ja. Aber es ist schon
12 oder so.
18.
Wow, krass. Okay.
Also das ist schon, eben gerade, weil ich war erst überrascht, wie du das sagst, dass es eben nicht diese Clearances dabei sind, sondern eben, dass es da keine eigene Statistik gibt beim Kicker, warum auch immer nicht, sondern nur auf diese Luftzweikämpfe drauf, was irgendwie keine, naja, könnte man eine Kombination sehen, aber klar, es ist sowohl der offensive Luftzweikampf als auch der defensive Luftzweikampf. Aber Vincent Vermey Der erste, den ich jetzt mal persönlich hervorheben möchte, was der eigentlich für ein überragendes Fußballspiel geleistet hat. Und eben gerade in dieser Phase, die Lou beschrieben hat, wo Bochum einen Schall nach dem anderen reingebracht hat und man sich dachte, ach Gott, ja, das reicht ja vielleicht auch schon.
Ja, ich meine, das kann ich mir folgendermaßen vorstellen. Da ist irgendwie die Aufstellung gesetzt, die wir jetzt eben kurz diskutiert haben. Und dann guckt man mal nach den Größen der Bochumer Spieler und dann sagt Daniel Thun, hey, sorry Vincent, du hast da heute richtig was zu tun. Du musst das alles rausköpfen und eigentlich gegen vier Kopfballungeheuer gleichzeitig spielen. So. Und das hat er ziemlich gut erledigt, ja.
Ja, und generell auch beeindruckend finde ich, wie ruhig er halt geblieben ist, weil das, glaube ich, auch wirklich ein sehr frustrierendes Spiel für ihn war, ne? Weil gerade so wie Fortuna gespielt hat, hing er halt natürlich eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit komplett in der Luft und musste dann halt immer in den wenigen Aktionen, die er halt bekommen hat, irgendwie gegen zwei agieren, dann hinten irgendwie die Kopfbälle rausköpfen, aber hat sich dann halt eben komplett eingereiht. Ich meine, er durfte ja auch keine gelbe Karte bekommen, er ist ja schon jemand, der mal etwas leichter frustriert wird als vielleicht andere im Kader, musste sich da wirklich zusammenreißen, aber er hat sich da wirklich komplett in die Mannschaft eingefügt und sich eben genauso diszipliniert verhalten über die gesamte Spielzeit wie eben alle anderen auch.
Ja, und noch nicht mal beim Offensivstandard, bei der Ecke hat man ihn köpfen lassen, ne?
Auch hier muss man ja sagen, ich weiß nicht, wie du das diskutiert hast vorher, Tim, oder so. Also wir waren eigentlich kurz vor diesem 1-0-Ecken noch in der Diskussion, wie schade es ist, dass Shinta Appelkamp ja nicht spielt, weil seine Standards so wichtig sind. Ja, und Zoll ist ja ja, natürlich kann der auch als einziger nur noch auf dem Platz stehen, die Ecken schießen, der muss sie quasi jetzt schießen, aufgrund besserer Alternativen, aber er wäre doch eigentlich als Abschlussspieler quasi für den zweiten Ball so viel wichtiger. Wir ahnten ja nicht, dass man quasi gegen Magdeburg schon in die Testphase gegangen war und sich gedacht hat, das sehen wir auch so und wir möchten quasi in die Ecken und den Abschluss in eine machen.
Ja, also das ist tatsächlich auch total witzig, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie es dazu kam, dass dieses Stilmittel der direkten Ecke jetzt am Ende der Saison so aufkam. Also ich kann mir nur vorstellen, irgendwie, dass er das im Training häufiger gemacht hat und dann Daniel Thun gesagt hat, ey, mach das auch mal im Spiel, ey.
Ja, aber nicht mal, sondern halt, ja. Das haben sie ja jedes Mal gemacht. Das ist eigentlich schon ein bisschen dreist, ja, dass man das immer wieder macht.
Ja. Also nach dem ersten Mal. Wahrscheinlich einfach schon gesehen, hat wahrscheinlich einfach schon halt Lute halt auch so ein bisschen ausgescoutet, ne, und gesehen, dass er da vielleicht halt irgendwie auch die eine oder andere Schwäche hat. Generell, dass ihm da halt die Spielpraxis fehlen könnte. Und man hat sich wahrscheinlich auch einfach überlegt, was man halt vielleicht bei Standards wie halt indirekten Freistoßflanken und gerade eben auch bei Ecken, was man da halt tun kann, um halt gegen diese Riesen von den Bochumern halt zu bestehen. Weil man halt, wie gesagt, eigentlich nur Vincent Vermey hatte, weil er selbst halt irgendwie De Weijs und Oberdorf irgendwie etwas kleiner sind als die Innenverteidiger der Bochumer und man da halt einfach ein klares Mismatch insgesamt hatte. Und das war vielleicht einfach ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, wenn wir die Ecke einfach zwischen Elfmeterpunkt und 5-Meter-Raum schlagen, dann wird die ziemlich sicher einfach von Bochum geklärt und dann müssen wir uns eben was anderes überlegen. Und das hat, man sieht ja einfach da, dass man sich da einfach auch genau was überlegt hat, ne? Ich glaube, Engelhardt zieht halt den einen Bochumer halt vom ersten Pfosten weg. Ja. Cello stellt halt den perfekten Block gegen Lute. So, dass der halt halt einfach einen Moment zu spät halt sich Richtung des Balles halt orientiert, der auf den kurzen Pfosten zufliegt und dieser Ball ist halt einfach auch hervorragend getreten, ne? Also da ist halt Schnitt drin, da ist halt Dampf dahinter und und keiner von Bochum rechnet halt wirklich damit, dass halt der Ball eben dahin geschlagen wird, wo Zoll es ihn halt eben hinzieht.
Ja, ist ja auch einfach, selbst wenn da jetzt nicht Philipp Hofmann steht, wenn man weiß, vielleicht kommt da Lute mit einer Pranke ran oder es geht irgendwie ans Gebälk, dann hat man halt, muss man halt nur schneller reagieren, wenn der Ball dann zurückkommt. Und ich denke mal, das war genau der Plan, dass dann ein Bochumer am Ende vollendet. Boah, ist ja eigentlich egal.
Das fand ich nämlich sofort dann nach den Spielen, also nach dem Tor, als ich in meine Nachrichten durchgegangen bin, in der Halbzeit oder halt dann auch am nächsten Tag, das ist ja, glaube ich, sogar dann so ein Zeitglas wunderbarer Welt des Fußballs, zum Kacktor gemacht worden. Und das wird diesem Tor einfach in keinster Weise gerecht. Richtig. Weil das eben nämlich nicht irgendwie ein Zufall ist, sondern das ist halt einstudiert. Und das ist nämlich genau das Ding. Du bringst den Ball in diese Situation, in eine gefährliche Situation. Und wie du sagst, dann kann daraus halt was passieren. Und dass dann halt Hofmann derjenige ist, der das Ding dann halt reinbringt, weil er da halt steht, so what? Das ist eben kein Glück. Das ist halt einfach das Tor erzwingen. Also die Chancen auf das Tor sehr stark erhöhen, indem man halt sich da was überlegt bei. Ein bisschen also, wirklich dabei, okay, aber...
Ja, also ich glaube, zu sagen, dass das komplett so einstudiert ist, das kann man dann eben auch nicht machen, weil Zolles hat im Interview nach dem Spiel ja gesagt, dass eigentlich die Idee war, diese Bälle immer lang zu schlagen. Dass er sich halt aber einfach selber in dem Augenblick halt entschieden hat, weil er gesehen hat, wie einfach sich halt der Bochumer von Engelhardt halt eben vom kurzen Pfosten halt wegziehen lässt und und dass sich halt Lute von Cello da halt eben auch rausnehmen lässt und dass er entscheidet sich dann einfach halt kurz vorher. Das war, glaube ich, jetzt nicht das, was man halt einstudiert hatte, dass man dann zwingend immer auf diesen Ball, auf den kurzen Pfosten gehen will, sondern man hat einfach Abläufe, wie man halt im Strafraum, im 5-Meter-Rum halt blockt und versucht halt Unruhe zu stiften und dann kannst du halt eben relativ frei natürlich an dieser Stelle von Zolles eben entscheiden.
Ja, aber dieser Laufweg von Engelhardt, der ist ja jetzt irgendwie genau das, was man machen will. Und dass das halt, dass es halt genau so klappt und man dann mit der Ecke darauf reagiert, zeigt ja, dass es einfach kein Kacktor des Monats ist, sondern schon bewusst so passiert, bis darauf, dass natürlich, das sehr unglücklich aussieht für den Bochumer. Ja, nice. 1-0 steht's. Zolles lässt sich zu Recht als Torschütze feiern. Und in dem Moment stand auf jeden Fall die Kneipe in Berlin das erste Mal Kopf.
Jo, nachvollziehbarerweise. Weil es ja auch eigentlich in einer guten Situation passiert. Ne? Bochum war ja vorher irgendwie eher dran, ne? Durch die Sachen, die wir eben beschrieben haben. Und dann hat man direkt danach, und da kann man vielleicht mal von Glück reden, nicht im Zusammenhang mit dem 1-0, sondern halt mit dem nicht fallenden 1-1.
Richtig.
Direkt danach ja der Kopfball von Bernardo, der an den Innenpfosten geht und irgendwie in der Sekunde, wo das passiert ist, habe ich gar nicht verstanden, wie der nicht drin sein kann, weil der genau so kam, wie ich dachte, okay, ist Innenpfosten rein, aber was war Innenpfosten raus und dann hat den Kastenmeier. Es ist schon viel beschrieben und viel geschrieben worden darüber, aber es stimmt natürlich auch, wenn das Tor gefallen wäre, dann wäre das Spiel anders wahrscheinlich verlaufen, als es verlaufen ist.
Ich finde es irgendwie ziemlich lässig, wie Kastenmeier dann danach den Ball aufnimmt und einfach so weiter, einfach den Ball wieder weiterspielt und so, als wäre das so eine ganz normale Situation gewesen. Wenn da das Tor fällt, ja, keine Ahnung. Aber das ist ja tatsächlich ganz häufig im Fußball so. Man weiß es nicht. Bernardo auf jeden Fall an dem Tag einer der wenigen Bochum-Spieler, die richtig gezeigt haben, dass das der Erstligist ist. Also der war schon saustark und ich bin super froh, dass er im Rückspiel gesperrt ist.
Absolut. Also ich fand den auch unglaublich beeindruckend. Also was der halt für ein Zweikampfverhalten hat, also ich finde, da konnte man wirklich den Klassenunterschied sehen und gerade halt dieses Duell gegen Felix Klaus, das hat sich dann in der zweiten Halbzeit dann auf einmal halt wieder ein bisschen verschoben, aber gerade in der ersten Halbzeit hat auch wirklich Felix Klaus überhaupt kein gutes Spiel gemacht, der hat gar kein Land gesehen und das war für mich eigentlich das entscheidende Duell in der ersten Halbzeit, wo ich dachte, okay, das ist halt was, wo die Fortuna halt einfach ständig ausgehebelt wird, weil der halt einfach jeden Ball vorne verloren hat, gar kein Faktor gewesen ist und halt eben auch auf seiner, ja eben auch in seiner defensiven Rolle halt von Bernardo halt ständig reingedrückt wurde und dazu halt eben noch diese Kopfballstärke auch offensiv von Bernardo, der hat mir unglaubliche Sorgen bereitet und ich kann dir da auch nur zustimmen, Tim. Dass der im Rückspiel nicht dabei ist, das hat mich dann in dem Augenblick, als er die gelbe Karte gesehen hat, irgendwie auch unglaublich erleichtert.
Aber man muss ja dazu, also das stimmt, die Ballverluste gibt es und so. Man muss aber auch schon sagen, dass die Situation, in denen der VfB Bochum Gefahr aus Strate eben eigentlich nur Standardsituationen waren. Weil wenn die den Ball bekommen haben, klar, dann haben sie ihn vielleicht mal zu Stöger bekommen, aber das auch eben seltener, als sie das, glaube ich, tun wollten. Bei dem sah man immer, okay, der ist einfach eine Klasse besser als alle anderen auf dem Platz. Ja, außer natürlich Christoph Zollis und Tanaka und vielleicht auch bei der Rest der Fortuna. Aber da hat man ja auch gesehen, was diese Umstellung von Thune, dieses Absichern eben da gebracht hat, ne, im Mittelfeld. Es kam vielleicht auch mal ein Bochumer an den Ball in einer halbwegs gefährlichen Situation, aber es war dann eben nicht Stöger und der wusste dann aber auch weniger damit anzufangen. Und dann war die Fortuna immer da. Die waren einfach, und nicht nur in der ersten, also die waren halt einfach 90 Minuten immer da. Immer. Hatten immer den Fuß raus, quasi, und haben halt verteidigt und versucht, diesen Ball zu gewinnen.
Ja, aber ja, ich fand eh diesen Ansatz, den sie gewählt haben, super interessant. Diesen, also dieses Verteidigen in einem 4-1, wo man wirklich über 90 Minuten komplett diszipliniert geblieben ist, mit der einzigen Ausnahme, dass Marcel Sobotka sich halt einfach immer zu Stöger orientiert hat, was dann eigentlich so das Einzige gewesen ist, was dann irgendwie mal in diese starre Formation auch der beiden Mannschaften halt immer so ein bisschen Lücken gerissen hat, auch weil Stöger dann ja relativ schnell wirklich auch komplett auf den Flügel ausgewichen ist, auch in der eigenen Hälfte, einfach damit er halt mal, damit sich da was bewegt, damit er halt Bälle bekommt und ja, das hat dann zwar immer mal auch dafür gesorgt, dass dann im Mittelfeld große Lücken waren, durch die Bochum dann auch mal durchspielen konnte. Und so sind sie dann auch immer mal wieder ganz, ganz aussichtsreich in den Zehnerraum gekommen. Aber halt eben nicht mit Stöger, sondern mit Spielern, die dann da eben auch nicht so wahnsinnig viel mit anzufangen wussten und auch nicht in den allerbesten Momenten. So, das Fortuna das eigentlich mit einer Überzahl gegen den ballführenden Spieler dann eigentlich doch immer verteidigt bekommen hat. Ja, also fand ich einen interessanten Ansatz, weil man ja sonst bei Fortuna auch oft sieht, dass man wirklich Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigt. Das hat Fortuna jetzt gestern nicht so stark gemacht, wie sie es durchaus mal gemacht haben, sondern sich vor allen Dingen dann einfach nur darauf konzentriert halt, mit Stöger den besten Mann rauszunehmen, so ein bisschen diesen Basketball in den Playoffs-Ansatz zu wählen, wo man ja auch oft einfach sagt, okay, wir lassen uns auf keinen Fall vom besten Spieler des Gegners schlagen und sollen halt der zweite und der drittbeste Spieler des Gegners schlagen. Das hat Fortuna halt gestern mit Bochum genauso gemacht und ja, das haben die Bochumer halt eben nicht geschafft.
Zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten sieht es dann wieder anders aus, würde ich sagen. Mhm. Also Tim, aber du wolltest noch was sagen.
Ja, also tatsächlich wollte ich noch mal so ein bisschen intervenieren, ganz am Anfang, wo du gesagt hast, dass Bochum nur aus Standards gefährlich wurde. Ich sag mal, die anderen Situationen aus dem Spiel heraus, die richtig hätten gefährlich werden können, da hat Fortuna halt Bochum ins Abseits gestellt. Aber also es gab schon so ein paar Steckpässe, wo ich froh war, dass zum Beispiel an einer Stelle mal Jordi De Weijs relativ klug merkt, dass er zu tief steht und rausgeht. Und dann kommt halt der Pass von Bochum ein bisschen zu spät. Also, weil es auch kein Pass von Stöger war, vielleicht. Der hätte den vielleicht klüger gespielt.
Ja, aber auch das passt ja irgendwie zu diesem Eindruck, den die Fortuna in der ersten, aber auch in der zweiten Halbzeit hinterlassen hat. Die sind halt auch, genau, das ist diese Aufmerksamkeit, ne? Da genau, ist halt alle, mega. Sind halt da. Ja. Da pennt keiner. Keiner hat irgendwie einen Moment, wo man sich denkt, ach Junge, ja, weißt schon, wo du bist jetzt gerade, ne? Aber das ist eben echt einfach beeindruckend, wie die aufgetreten sind. Und das strahlt auch aus, glaube ich. Und das merkt der Gegner auch, dass der Gegner sich halt irgendwie nicht, auch durch diese Phase, wo man hätte ja auch sagen können, vor dem 1-0, diese Phase verunsichert vielleicht auch, aber man hat das sich irgendwie da rausgewunden, das 1-0 gemacht und dann ist man in diesem Spiel auch drin und lässt sich auch nicht mehr da rausnehmen.
Ja, man hat schon gesehen, dass man aus einer Serie von 14 ungeschlagenen Spielen kommt. Also, dass man einfach ein völliges Vertrauen in die eigenen Stärken an den Tag gelegt hat und halt dieser Fokus. Also, da ja, war jeder, der auf dem Platz war, immer da, wo er auf dem Platz laut Trainer wahrscheinlich sein sollte.
Ja, und gerade diese Innenverteidigung, also ist jetzt die Frage, wann lobt man wen? Ja, und ich bin jetzt gerade dabei, jetzt zwar die beiden zu loben. Mhm. Also das war ja nicht immer auffällig, was die gemacht haben, ja. Aber hatte so bei Tim Oberdorf hatte man das Gefühl, das ist so abgeklärt, der hätte eigentlich auch in der einen Hand eine Flasche Bier haben können und hat das mit den Füßen trotzdem immer so geklärt und hat immer gute Situationen gemacht, nie hätte er es anbrennen lassen. Und auch bei Jordy Weiss ist es ja auch so, ne? Also krasse Leistung. Ja.
Ja, und ich finde, wenn wir jetzt, wir haben jetzt das bei De Weijs jetzt mehrfach so halb angesprochen, dann lass uns jetzt De Weijs auch nochmal vollumfänglich loben. Ich habe wirklich vor dem Spiel ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich mich ehrlicherweise wirklich nicht mehr daran erinnern konnte, wann Jordy De Weijs wirklich mal ein komplett überzeugendes Spiel irgendwie abgeliefert hat. Also vielleicht hat er auch viele Spiele gehabt jetzt in dieser Saison, wo er halt irgendwie in den letzten 10 Minuten ausgewechselt werden musste, weil er halt irgendwie der Muskel zugemacht hat. Und auch sonst war er jetzt ja gerade in dieser eigentlich unglaublichen Serie von nur mittlerweile 15 ungeschlagenen Spielen. Der FIBA-Pokal lassen wir außen vor, wie immer. Seit Februar ist er halt eben nicht so ein fester Teil gewesen, ne? Sondern hat da, glaube ich, nur am Anfang, als es noch nicht so richtig lief in dieser Serie, 2, 3 Spiele gemacht und dann jetzt eben zum Ende der Saison, aber auch da, gerade die letzten beiden Spiele gegen Kiel und gegen Magdeburg waren jetzt auch nicht komplett überzeugend. Also ich dachte vor dem Spiel, dass das halt schon auch eine Schwachstelle sein könnte. Und dann kommt halt Jordy De Weijs und macht eigentlich sein bestes Spiel in der ganzen Saison in diesem Spiel. Also hat mich wirklich absolut überzeugt. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich sowieso nochmal mehr oder weniger jeden Spieler, der auf dem Platz gestanden hat, nochmal irgendwie ganz kurz besonders loben. Aber bei Jordy De Weijs machen wir es dann auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle.
Ja, und gegen Ende der ersten Halbzeit, man war eigentlich richtig zufrieden, wie das gelaufen ist, gibt's ja dann noch so eine Halbchance von Vincent Vermey auf das 2:0, wo der Ball dann vorbei hoppelt, wo man sieht, dass Fortuna eigentlich tatsächlich mit den 3 Stürmern vor allem nur Offensivgefahr an dem Tag ausstrahlen möchte, was ja auch reicht, wenn man einen Ballbesitz hat und Bochum aufgerückt ist. Und da kommt auch das erste Mal Felix Klaus zum Tragen, der da den Ball rüberlöffelt auf Vincent Vermey und deutet schon an, dass vielleicht die eher schwächere erste Halbzeit nicht bedeuten muss, dass man zur Halbzeit schon drüber nachdenken muss, ihn auszutauschen.
Nee, ich würde nämlich sagen, ich bin in dieser Halbzeit gewesen und dachte mir, die Fortuna ist hier die bessere Mannschaft. Also vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so krass wie nach dem Spiel, aber das hatte alles Hand und Fuß, was wir alles gesagt haben. Ja, ne?
Genau.
Die Mannschaft einfach ausgestrahlt. Also natürlich können wir uns hier ein dummes Ding fangen, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch.
Ja.
So. Und wir führen 1-0. Das ist erstmal schon keine schlechte Ausgangssituation für die zweite 45 Minuten. Also warum was verändern? Und so geht es dann ja auch weiter. Und dann Felix Klaus, man war ja so schon, Felix Klaus, nicht so gut, erste Halbzeit gemacht. Und dann läuft er ja quer mit Vermey, macht den Doppelpass und setzt zum Schuss an. Und der Raum, in dem ich war ein einsames Nein! Und dann haut er den da fast in den Winkel und Lute kratzt ihn gerade noch so raus mit seinem Linken und da dachte man, okay, jetzt heute geht alles.
Ab dem Augenblick ist er einfach ein anderer Spieler, oder? Also danach ist er auf einmal die Brust draußen, der traut sich was zu, ist agil, ist immer anspielbereit, irgendwie nicht irgendwie immer im Deckungsschatten von Bernardo, den da irgendwie auch in der ersten Halbzeit mehrfach ins Abseits gestellt hat und so. Also das ist wirklich einfach ein komplett anderer Spieler gewesen auf einmal.
Ja, ich habe mich ja tatsächlich auch, wir kommen ja dann zu dem großartigen Sprint gleich, gefragt, ob diese Abschlüsse, dieser großartige Sprint und alles so gut gelaufen wäre, wenn man da auf die Bochum-Kurve in der zweiten Halbzeit gespielt hätte. Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, er sieht da die rot-weißen Fahnen, er sieht die Bengalos und das hat ihm noch ein paar Prozentpunkte mehr gegeben und plötzlich war er im Spiel.
Man muss auch sagen, es geht ja auch so um, ich glaube, für Profifußballer gibt es auch andere Formen von Autorität. Ja, also natürlich sind viele der Fans, für die ist schon wichtig, aber die wussten ja auch, dass da nicht nur irgendwer steht. Da standen halt Fink, Botze und Lumpi standen da halt. Und dass das natürlich auch so einen Profi ja anfeuern kann, wenn man weiß, dass diese ja sehr nah an Gott seinen Fußballer da auch so stehen und auf einen schauen, ist natürlich klar, dass das nochmal Kräfte freisetzt.
Unter den Augen der Legenden, ja.
Ja, also ganz ehrlich, wer diese Bilder zu sehen von den ganzen Ex-Spielern oder jetzt einfach mittlerweile Mitarbeitern der Fortuna oder auch, weiß ich nicht, ob es jetzt dann Charlie Benchop gewesen ist oder der auch immer dann irgendwie zu Hause von den Ex-Spielern Fortuna die Daumen gehalten hat. Also das waren echt ganz, ganz hervorragende Bilder, fand ich, und ja. Hat sich irgendwie gut in dieses Gesamtbild der Fans halt irgendwie auch eingereiht. Also die Choreo fand ich tipptopp. Also für mich wird logischerweise auch immer der 23.05.2009 halt ein ganz, ganz besonderer Tag sein, als die Fortuna damals aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist nach vielen darbenden Jahren. Schön, dass da gestern dran erinnert wurde und was da auch die Szene letztendlich alles an Pyro gezündet hat gestern. Ey, immer, wenn der Ball halt in der rechten Spielhälfte war, brannten da gerade ein, zwei oder auch mal fünf Pyros. Also unfassbar, was sie da mit reinbekommen haben, fand ich wirklich absolut hervorragend. Das war eine große Freude.
Ja, war schön zu sehen. Im Fernsehen hat man ja dann die leider nicht so häufig eingeblendet. Da hat man eher den Bochum-Promi eingeblendet, dessen Gesicht immer länger wurde. Das war auch eigentlich sehr schön zu sehen. Ja.
Wollen wir jetzt über das 2-0 sprechen?
Ja.
In seiner ganzen Schönheit. Weil einige der Akteure, die wir ja schon gelobt haben, tauchen ja auf. Ja, Device, der den Ball rausspielt und dann Tanaka, der den auf Zollis weiterleitet. Tanaka ohnehin natürlich dieses Spiel, das er einfach immer abreißt, weil er halt so gut ist. Und dann kommt Zollis mit dem Zollis-Faktor und ja.
Das Schöne an Tanakas Spiel ist ja dann doch immer, und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich ihn am Ball sehe, ist immer dieses den unspektakulären kurzen Pass, der aber so spektakulär ist, den hat er zur Perfektion getrieben. Also die richtig im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen und der gar nicht so lange Pass, den er da auf Zollis spielt, der ist ja tatsächlich, der öffnet das Spiel neben dem sagenhaften Sprint von Felix Klaus. Also wenn man sich das im Fernsehen ein oder andere Mal anguckt, also in dem Moment, in dem Zollis da den Ball bekommt, geht niemand, glaube ich, davon aus, dass am Ende Klaus diesen Angriff abschließen wird.
Und das stimmt nicht. Ich habe mit dem Augenblick gerufen, Sprint, klar, Sprint. Ich weiß nicht, ob du das noch verstehen könnt. Ich glaube, wir haben das auch alle irgendwie geschrieben. Also dann irgendwann zumindest. Aber ja, also im Grunde hast du auch wieder recht. Ja. Im Grunde hast du auch wieder komplett recht, Tim, weil also irgendwie ist es dann so, das ist ja auch eher dann so dieses, dass man halt ähnlich wie so ein extrem furchtbarer Trainer halt jeden Spieler, während man dann halt mitschaut, halt mitcoacht. Aber im Grunde hast du halt wirklich recht, ich gehe in dem Augenblick, wo Zollis dann halt eben Richtung Strafraum geht, gehe ich eigentlich auch fest davon aus, dass er halt am Ende halt seinen Zollis-Move machen wird und dann eben mit der Innenseite den Ball in die lange Ecke schneiden möchte.
Ja, und dann spielt er einen Pass, der ist aus dem Bilderbuch. Zum mit der Zunge schnalzen, also grandios. Und auch der Abschluss von Klaus nach diesem langen Sprint, genau zwischen Torhüter und Verteidiger hindurch, Wahnsinn, das Tor, richtig geil.
Ja, und das Schöne an dem Tor war, da gab es ja auch gar keine, in dem Moment auch gar keine Zweifel, dass das irgendwie jetzt ein Wahr-Tor wird oder so, ne? Sondern es war einfach komplettes Ausrasten.
Ja.
Und man macht tatsächlich dieses 2-0, was man bei allem Optimismus, den wir zumindest letzten Montag ja hier verkündet haben, Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Fortuna halt 2-0 führen würde in halbe Stunde vor Abpfiff, ne? Schon.
Ja. Und das Schöne ist ja dann auch noch, wenn man halt nicht im Stadion sein konnte, weil es einfach ein zu kleines Stadion dort in Bochum ist, dann, dass man auf den Fernsehbildern dann halt auch noch genau die ausrastende Düsseldorfer Kurve im Hintergrund hat. Also es ist einfach großartig. Also diese Szene werde ich mir definitiv irgendwo abspeichern,
um immer mal wieder rauszuholen. Die Kurve rastet aus und die Auswechselspieler rasten aus und laufen Klaus entgegen, einfach insgesamt so eine schöne. Eine schöne Bewegung in diesen Bildern, ja.
Und gleichzeitig rastet die Kneipe um mich herum aus, und zwar richtig. Das war der Wahnsinn, ja.
Ja, und eigentlich mit diesem 2-0 ist dann eigentlich das Spiel für den VfL Bochum auch mehr oder weniger vorbei, habe ich das Gefühl. Also bis dahin, finde ich, sieht man halt schon, dass sie halt irgendwie noch dran glauben, dass sie natürlich auch sehen, dass sie halt Probleme haben, aber die sind halt im Spiel und ab diesem Moment eigentlich nicht mehr.
Also ich würde sagen, sie haben halt immer noch die Möglichkeit, ein Tor zu machen, vor allem natürlich in dieser Situation, aber im Spiel waren die zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also auch bei dem 2-0 nicht. Das war halt in der zweiten Halbzeit.
Haben die keine richtige.
Die haben nicht, man hatte nicht das Gefühl, dass die wissen, wie sie dieses, was wir ja vorher gesagt haben, ne? Die haben halt jetzt mehr Ballbesitz und die wissen nicht, was sie damit machen sollen.
Ja, aber trotzdem habe ich danach halt das Gefühl, also ne, bis halt dieses 2-0 fällt, war in meinem Kopf eigentlich immer nur der Gedanke, die Null halten. Wir müssen das jetzt so lange wie möglich beim 1-0 halten. Man muss das jetzt verteidigen und spätestens ab dem 2-0 ist man auf einmal in diesem Modus, wo man halt sieht, boah, Bochum ist halt richtig verwundbar.
Ja.
Man kann das hier heute einfach entscheiden und dann, und gerade nach dem 3-0 nochmal mehr, ne? Also da ist Fortuna ja wirklich einfach spielbestimmt. Bochum kommt letztendlich gar nicht mehr über die eigene Hälfte, über die Mittellinie vernünftig, und wir haben uns dann ja auch immer viel darüber unterhalten, sollte man irgendwie mal wechseln. Es gab halt irgendwie den einen oder anderen Spieler, der müde ist. Wir haben halt über Engelhardt und über Vermey natürlich geredet, weil die halt gelb vorbelastet waren. Haben dann aber uns in unsere Diskussion, und das Trainerteam hat sich ja relativ ähnlich entschieden, dann auch immer gesagt, so, nee, nichts ändern. So, du, ne, wenn jetzt einer von den beiden halt hier irgendwie eine gelbe Karte sehen sollte, dann ist das halt Pech. Aber gerade sollte man nichts an dieser Spielarchitektur irgendwie, an dieser Spielstatik irgendwie verändern, weil einfach gerade alles für die Fortuna läuft.
Also nach dem 2-0 fand ich auch, also da war dann, also vorher hat man zumindest in Bochum wahrscheinlich noch gehofft, sich möglichst viele Ecken rauszuspielen, um dann eine davon zu verwerten. Aber danach waren die wirklich von der Rolle und man hat dann auch gemerkt, dass sie aus dem 0-5 und 1-4 in die Relegation gegangen sind, weil das war dann so die Mannschaft, die in diesen letzten zwei Spielen von ihrem Torwart zusammengeschissen wurden. Und ich habe tatsächlich mir in dem Moment auch zwischendurch mal eine Manuel Riemann-Cam gewünscht, was bei dem eigentlich nach dem 2-0 so abging. Aber er kam ja dann nicht aufs Spielfeld gelaufen und wurde auf jeden Fall auch irgendwie von den Kameras wohl nicht im Stadion gefunden, keine Ahnung.
Ich glaube, der war auch nicht da. Ich meine, ich habe ja noch, kurz bevor Felix Klaus, um nochmal einen Schritt zurück zu machen, das 2-0 macht, ja laut darüber nachgedacht, ob man nicht Nimitz bringen müsste für ihn. Mhm. Das ist natürlich zum Glück nicht passiert. Was hat auch passiert, was hat ja auch diese Stimmung noch steigert, ist ja die 10. gelbe Karte für Bernardo, die ja kurz vor dem 3-0 noch passiert. Auch das ist einfach, dieses Gefühl, da läuft jetzt quasi alles in die eigenen Karten rein bei diesem Spiel, wird verstärkt und dann ja, Zollis, also man sah es eigentlich, es war eigentlich klar, dass der halt jetzt dann nicht irgendwie flanken würde in der Situation bei diesem Standard, sondern dass der halt versucht drauf zu schießen. Ich glaube, das war halt allen klar, außer vielleicht den Spielern des VfL Bochum oder so, ich weiß es nicht. Und der Lute lässt nach vorne prallen und Engelhardt macht das Ding dann. Dann gab es so diese Wahrmomente, wo man dachte, okay, Es kam ja aus dem Abseits, aber nein, er kam voller Wucht nicht aus dem Abseits und macht das 3-0.
Ja. Man muss es halt ganz klar Andreas Lute anlassen. Ne? Also gar nicht unbedingt, also den Abpraller nach vorne auch, aber es ist vor allen Dingen sein Versäumnis, dass die Mauer nicht vernünftig steht. Ne? Ja. Du darfst da nicht einfach so vorbeischießen können und gerade nicht ein Spieler wie
Zollis.
Und gerade wenn der dir in diesem Spiel auch schon mal gezeigt hat, dass er aus großen Entfernungen durchaus in der Lage ist, mit der rechten Innenseite einen harten, platzierten Ball mit Schnitt halt zu spielen und dich damit halt richtig in die Bredouille zu bringen. So. Und trotzdem wird diese Mauer halt nicht vernünftig gestellt. Lute lässt halt genau nach vorne abprallen und ja, und Engelhardt macht halt genau das Richtige. Ich weiß nicht, ob man da halt irgendwie auch ein bisschen, ob man darauf spekuliert hat, schon vor dem Spiel. Auf jeden Fall spekuliert er gar nicht darauf, dass es halt zu einer, dass er da halt irgendwie noch ein, dass er einläuft, um den Freischuss aufs Tor zu köpfen, sondern ich glaube, er geht davon aus, dass Zollis wirklich schießen wird. Ja, oder wenn klar. Er nicht schießt, dass jemand anders halt köpfen wird und dass er dann halt direkt auf diesen Abpraller geht, läuft einfach als einziger von allen komplett durch und muss ihn dann halt wirklich nur noch reinschieben.
Also das war, glaube ich, auch schon bei solchen Schüssen oder Ecken, die geplant waren, schon mit Teil des gesamten Masterplans, dass man auf so Abpraller lauert. Aber ich finde es halt auch krass, dass ich meine, der startet zwar genau in dem richtigen Moment, aber irgendwie, dass da auch kein Bochumer nochmal mitgeht. Ja, weiß nicht. Super geil allerdings, dass Yannick Engelhardt das Tor macht. Also ich habe es ihm total gegönnt und der krönt damit eine Saison, die krass war. Also wir haben es zwar letztes Jahr vorhergesagt bekommen, dass das unser neuer Liebling wird, aber dass er so einschlägt, also das hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut. Und dass er dann das Tor macht, statt sich die gelbe Karte für das Rückspiel zu holen, das passt irgendwie in dieses Skript dieses Abends, wo halt dann wirklich alles auch für Fortuna gelaufen ist.
Ja, und man hätte letztendlich, ich meine, wir wurden ja sogar in den sozialen Medien jetzt, glaube ich, gestern auch schon darauf angesprochen, wie wir hier diesen Podcast eigentlich führen wollen. Ob da nicht der Ansatz sein muss, zu nörgeln, dass man nicht höher gewonnen hat. Und an dieser Stelle ist jetzt genau der richtige Punkt, um das halt ganz kurz auch zu tun. Also man hätte wirklich auch noch höher gewinnen können. Es gibt dann kurz danach wirklich noch zwei, drei Chancen, die man hat. Man hätte da noch mal ein bisschen cleverer Sachen ausspielen können. Und es gibt eben noch diese riesige Chance, wo wieder Klaus und Vermey halt zusammen connecten. Vermey legt den Ball ab auf Klaus, der dann aus spitzem Winkel abschließt, der Ball wird nochmal leicht abgefälscht, geht an den Innenseite, an die Innenseite des Pfostens, springt dann auf die andere Seite des Tores, da hat dann Zollis nochmal einen schwierigen Volley-Schuss aus sehr, sehr spitzem Winkel und verzieht den dann. Wenn er da einfach in den 5-Meter-Raum legt, stehen Vermey und Yannick Engelhardt wirklich komplett frei im 5-Meter-Raum. Also ich glaube, ja, das sind wahrscheinlich irgendwie 0,95 Expected Goals, wenn da einer von den beiden an den Ball kommt. Der hätte Zollis seine Leistung mit einer Vorlage, mit einer weiteren auf jeden Fall noch endgültig krönen können und die Fortuna wirklich diesem Spiel noch die Krone aufsetzen können. Aber am Ende ist es auf jeden Fall, glaube ich, keine Szene, die ich dann irgendwie noch mit in den heutigen Tag genommen habe und über die ich heute noch viel nachgegrübelt habe, sondern ich habe dann doch eher andere Szenen im Kopf gehabt. Weiß nicht, wie es euch geht.
Nein, aber tatsächlich war es möglich, Bochum zu demütigen, aber vielleicht hat man das auch mit dem 0-3 schon getan. Also ich bin sehr gespannt, wie die sich davon erholen. Also das ist schon ein absoluter Tiefschlag. Also für mich ist das halt deshalb auch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass es am Montag nochmal irgendwie brenzlig werden könnte. Aber der Fußball ist unberechenbar.
Das hat man so Halbzeit gegen Schalke auch gedacht. In der Hinrunde als Schalke die schlechteste Leistung einer Mannschaft in der Düsseldorfer Arena ableistete, die ich da, glaube ich, immer gesehen habe. Und dann wurde es trotzdem noch hinten raus eng. Aber ja, also dann wechselt die Fortuna halt, macht halt das, was man machen muss, nimmt die gelb Gefährdeten raus, bringt halt, ja, diejenigen, die dann das Spiel noch über die Zeit bringen sollen. Und ja, also bei Bochum, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt über die letzten Minuten noch reden wollen. Ich glaube, es ist auch müßig da jetzt über. Aber ja, da war
dann auch nicht Bernardo mehr viel. Bernardo schickt nochmal einen Ball auf die Latte, aber der ist ja am Montag eh nicht dabei. Und ansonsten sind die Bochumer, glaube ich, froh, dass in diesen letzten Minuten nicht noch ein weiteres Tor fällt. So.
Ganz sicher, ja. Und jetzt ist halt die Frage, was heißt das jetzt für Montag oder so? Ich meine, was soll man da jetzt noch groß sagen? Ne? Die Ausgangssituation ist natürlich besser, als man sich das halt hätte vorstellen können. Und oder müssen wir noch jemanden vom gestern lobhudeln? Nee, Christoph Zollis müsste man eigentlich noch mehr lobhudeln, aber ich glaube, ja, das ist jetzt mitgedacht.
Ja, also ich meine, tatsächlich, er hätte aus seinen 3 Scorer-Punkten halt, wie eben beschrieben, den 4. machen können, aber er war an allen Toren Wahnsinn, also beteiligt. Also wo wir eben gesagt haben, irgendwie man hat Stöger dazu gebracht, dass er ausweichen musste und dass er kein Faktor in diesem Spiel war. Also Bochum hat es nicht geschafft, den wichtigsten Spieler von Fortuna in dieser Saison auch nur ansatzweise aus dem Spiel zu nehmen. Und es war eine Gala-Vorstellung von Christoph Zollis, der sich weiter ins Schaufenster stellt und weiter seinen Marktwert hochtreibt. Und ja, mal schauen, was da nächste Saison für ein Trikot getragen wird.
Ich bin auch ehrlicherweise kurz davor, einfach zu sagen, lass uns den einfach kaufen. Es ist mir scheißegal, wenn das der nächste Kowniatski-Transfer ist, der Fortuna auf Jahre zurückwirft. Es ist mir einfach scheißegal. Ich will einfach, dass der halt noch eine Weile hier bleibt. Das ist einfach so. Ja, also ja. Ich bin nicht mehr allzu weit von diesem Take entfernt. Ich werde mir das noch ein bisschen zurechtlegen zu unserer Saisonrückblicksfolge dann. Aber auf jeden Fall kann er da noch einiges für tun. Dass die Hauptoption noch etwas weniger hoch aussieht, wenn er im Rückspiel halt nochmal ein ähnliches Spiel hinlegt. Und die Chancen dafür sind ja wirklich auch gar nicht so schlecht. Also es kann natürlich sein, dass Bochum jetzt gegen ihn mal einen anderen Ansatz wählt als im Hinspiel. Vielleicht versuchen sie den mal zu doppeln. Das hätte man vielleicht im Hinspiel irgendwie auch durchaus mal versuchen sollen. Aber die Frage ist natürlich, wie wird halt Bochum dieses Spiel angehen? Also wenn du halt schon damit anfängst, dass du halt einen Spieler doppeln willst, wenn du auswärts mindestens erstmal 3 Tore schießen musst. Ich bin wirklich gespannt, wie Bochum das halt angehen wird. Weil nicht nur aufgrund dieses 3:0 könnte das Fortuna ja nicht besser in die Karten spielen, weil wenn du jetzt, ne, du kannst jetzt zu Hause einfach genauso agieren, wie du im Hinspiel halt auch agiert, wie du im Hinspiel agiert hast, wie du jetzt eigentlich die ganze Rückrunde agiert hast und kannst das eigentlich mit einer absoluten Bierruhe halt angehen, musst halt überhaupt nichts ändern und Bochum muss halt eigentlich hektisch versuchen, irgendwas zu ändern.
Bochum muss halt versuchen, möglichst schnell das 1:0 zu machen.
Genau.
Um halt Unruhe bei der Fortuna zu verursachen.
Ja.
Und das werden sie wahrscheinlich vor allem über Standards versuchen oder irgendwie solche Dinge. Aber also der Einstieg, wo Tim ja quasi hier schon die Erstliga-Zugehörigkeit aufs Trikot genäht hat, ich habe das ja ein bisschen von mir gewiesen, es fällt, also ich kann das nicht aussprechen, ja, weil ich das einfach nicht jinxen will und nicht jinxen kann. Aber es fehlt ein bisschen die Fantasie, auch wenn man sich die Bochumer Leistung von gestern anguckt, zu überlegen, wie die das machen wollen. Es ist immer noch möglich. Ja, das kann halt passieren. Es kann halt während des Spiels Dinge passieren, die da Einfluss drauf haben in den nächsten Tagen. Keine Ahnung. Alles möglich. Aber es deutet halt einfach wenig darauf hin, dass die Fortuna das noch aus der Hand gibt.
Also außerdem halt auch traue ich Daniel Thun halt einfach auch zu,
ja,
die Mannschaft darauf vorzubereiten, was passiert, wenn Bochum früh führt. Also Daniel Thun ist halt einfach ein richtig guter Trainer und die werden jetzt wahrscheinlich, die Mannschaft muss sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehr häufig die erste Halbzeit von Union Berlin gegen Bochum angucken, wo Union Berlin 0-3 zur Pause zurückgelegen hat, um daraus irgendwas zu lernen, und dann werden die das auch nicht kopieren. Auch wenn das 3-4, was da am Ende stand, ja reichen würde, aber einen 0-3 Rückstand brauche ich am Montag nicht.
Nee. Ich habe jetzt so gerade so vor meinem inneren Auge laufen, als ich dieses Schalke-Spiel erwähnt habe, laufen dann so andere Horrorgeschichten vor meinem inneren Auge, wie dieses Hertha-Spiel damals, wo man, darüber wollen wir nicht nachdenken, aber ja, man führt ja eben mit drei Toren.
Ja, und auch zu Recht. Also ich finde, wenn wir uns diese Spiele mal vor Augen führen, das Schalke-Spiel, was du angesprochen hast, oder eben dieses Hertha-Spiel in der Corona-Saison, wo man halt Führungen aus der Hand gegeben hat, vergleicht diese Mannschaften mal mit dieser Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht. Diese Mannschaft, da ist doch kein Funken an Zweifel überhaupt zu sehen, dass die an sich glauben, dass man das 90 Minuten diszipliniert machen wird, dass man sich von einem Rückstand aus der Bahn würfeln lässt, dass man sich vielleicht von einem frühen Platzverweis aus der Bahn werfen lässt. Nichts davon deutet irgendwie darauf hin. Diese Mannschaft hat jetzt seit 15 Spielen nicht mehr verloren. So, also das ist wirklich eine Serie, die haben wir alle in unserem Leben noch nicht erlebt. So, und deswegen werden die sich das auch nicht nehmen lassen in diesem Rückspiel. Das ist eine andere Fortuna, als wir das gewohnt sind, und eine andere Fortuna, als wir das jemals gewohnt gewesen sind in unserem ganzen Leben. Und gerade auch auf dieser Bühne der Relegation kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass dann da nicht eher bei den Bochumern schnell, genau wie es jetzt auch im Hinspiel gewesen ist, diese Dynamiken, an den Zähren, diese Dynamiken, die es dann eben in der Relegation gibt. Und es hat eben auch noch nie eine Mannschaft in der Relegation in der Geschichte, also in der neueren Geschichte, seit die neu aufgelegt wurde 2009, eine Mannschaft sowas nochmal aus der Hand gegeben. Also es hat sowieso erst einmal sowohl in der Bundesliga als auch in der Relegation zur zweiten Bundesliga eine Mannschaft, also die unterklassige Mannschaft, das Hinspiel mit 3 Toren Unterschied gewonnen. Das war im ersten Jahr Nürnberg gegen Energie Cottbus. Danach ist es nie wieder passiert, dass die unterklassige Mannschaft das Hinspiel so hoch gewonnen hat. Das Einzige, was man vielleicht noch damit vergleichen könnte, ist dieses Wunder von Darmstadt gegen Bielefeld in der Zweitliga-Relegation 2014, wo Bielefeld das Hinspiel auswärts 3-1 gewonnen hat und dann Darmstadt aber das Rückspiel noch 4-2 nach Verlängerung gewonnen hat. Damals galt noch die Auswärtstorregel. Das ist das Einzige, wo es wirklich mal noch so einen krassen Einbruch irgendwie gegeben hat nach einem ähnlichen Ergebnis. Ich sehe das wirklich beim besten Willen nicht kommen jetzt am Montag.
Ich will das alles nicht hören.
Ja, es ist natürlich auch so, dass man weiß, es geht gegen den VfL Bochum. Gegen den VfL Bochum hat man in der letzten Saison, wo man in einer Liga gespielt hat, 2 Spiele gemacht, 0-8 Tore. Man weiß auch, wie es aussieht, wenn man in der 6. Minute eine rote Karte gegen Bochum bekommt und so weiter und so fort. Also das letzte Heimspiel gegen Bochum hat man 0-3 zu Hause verloren. Trotzdem. Ich bleibe positiv und glaube, dass das am Montag vielleicht verliert man das Spiel sogar, aber also es wird, glaube ich, nicht mehr eng. Hoffe ich.
Ja, einer meiner Takes für das, was ich am Montag erwarte, ist einfach auch das, was Jan schon meinte. Bochum wird halt versuchen, auf das frühe Tor zu gehen, und ich erwarte das auch so ein bisschen. Vielleicht auch, weil wir halt durch dieses Rückspiel in der Relegation gegen Hertha so geprägt wurde mit dieser Explosion beim Tor von Maxi Beister nach ein paar Sekunden. Ich kann mir super gut vorstellen, dass jetzt am Montag was Ähnliches passieren wird, dass halt Bochum eben auch sehr, sehr früh versuchen wird, ein Tor zu schießen, und dass das halt eben dafür sorgen wird, dass entweder, also dass halt einfach ein sehr frühes Tor fällt, auf welcher Seite auch immer.
Ja, also dass er ein 0-0 wird, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da würde ich viel Geld draufsetzen.
Dann hätte ich auf jeden Fall noch die Frage an euch, Tim, vielleicht du erstmal. Würdet ihr an der Aufstellung der Mannschaft irgendwas ändern? Oder würdet ihr sagen, also jetzt gesetzt den Fall, alle haben sich irgendwie einigermaßen erholt jetzt, was ja wahrscheinlich nur gemäßigt der Fall sein wird, aber ja, würdet ihr einfach dieselben 11 Spieler nochmal auf den Platz stellen mit mehr oder weniger derselben Marschroute?
Puh, also für mich ist nach wie vor die Frage, ob man nicht doch Schinter Appelkamp nochmal von Anfang an bringt.
Nein, aber das wird einfach, warum sollte man das ändern? Der Plan ist voll aufgegangen, es hat total Sinn gemacht, es wird eigentlich nur noch dringender, dass man hinten die Absicherung braucht. Ja. Und wie gesagt, Bochum wird halt von Anfang an halt hochdrücken müssen, es werden sich Räume ergeben. Nein, die werden das. Es gibt keinen Grund dafür, das würde ich nicht verstehen. Man braucht Appelkamp nicht. Ja, das ist jetzt sehr brutal ausgedrückt in dem Moment. Das wird sehr ähnlich sein wie das, was gestern Abend aufs Feld gelaufen ist, um 8:30.
Ja, würde ich ehrlicherweise auch mitgehen. Also es ist halt einfach eine Momentaufnahme, dass eben jetzt für diese Aufgabenstellung Schinter Appelkamp nicht der richtige Spieler ist. Erstmal, ich meine, er kann noch eine unglaublich wichtige Rolle im Verlauf dieses Spiels dann letztendlich übernehmen, aber ich würde auch, glaube ich, gesetzt den Fall, dass halt eben alle fit sind, eben auch genau mit demselben Spielplan reingehen und Bochum erstmal sagen, so, wir stellen euch genau die gleiche Aufgabe wie vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen konntet ihr das nicht lösen, löst es heute.
Ja. Ja, ich meine, das macht absolut Sinn, mit derselben Mannschaft aufzulaufen. Ich sag mal, das ist das Einzige, was für mich überhaupt denkbar ist, dass da auf der Position noch irgendwas anders läuft, also im Mittelfeld. Ansonsten, wen willst du rausnehmen? Niemand.
Niemand. Vor allem nicht Vincent Vermey, würde ich nur mal erwähnen. Mein Spieler des Herzens an dem gestrigen Abend. Okay.
Dann es war uns ein Fest gestern. Es war uns ein Fest, heute darüber zu sprechen, auch wenn es ein bisschen drunter und drüber ging heute. Ich hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht und am Ende nochmal ein klein bisschen Negativität reingebracht. Und ich hoffe, wir waren alles, positiv
alles,
genug.
Alles getan. Ich habe alles dafür getan.
Ja.
Es gibt gewisse Sachen, die man nicht aussprechen kann.
Hoffentlich getan. Dann bei unserer nächsten Aufnahme 100% positiv. Das kann natürlich nur unser Anspruch sein.
Oh Gott. es muss eigentlich der Titel dieser Sendung sein, aber auch das finde ich eigentlich furchtbar.
Ja. Ja. Ja, gut, also wir können auch gerne in der nächsten Folge noch über die Aufstiegsprämie für Daniel Ginczek reden, wenn wir...
Nein, aber bitte in Negativ der nächsten Folge, nicht heute.
Ja, okay. Dann macht's gut, euer Lieben. Und alles Gute für Montag. 70.
Ciao.